Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Drogendealer, Whistleblower, Aktivisten. Im Darknet hat er viele Begegnungen gemacht. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick, Journalist Stefan May. Er kennt sich aus im digitalen Untergrund. Stefan May ist Technologiejournalist und Autor aus Berlin. In seinem frisch erschienenen Buch Darknet – Waffen, Drogen, Whistleblower – Wie die digitale Unterwelt funktioniert, macht er einen Abstecher auf die dunkle Seite des Internets. Das Darknet steht allerdings nicht nur für das Böse. Es verheißt ebenso Freiheit, Abenteuer und Anarchie. Denn die digitale Parallelwelt ist auch ein Ort für politischen Aktivismus und die Hoffnung auf ein besseres Internet. Heute ist Stefan May zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 Uhr. Am Montag die Wiederholung ab 22 Uhr, also abends. Und wer beides verpasst hat, der oder die kann das dann noch nachhören im Internet. Wie immer und wie ich es seit, ich glaube inzwischen über vier Jahren sage, dann leider aus lizenzrechtlichen Gründen ohne die Musik. Aber das Wichtige sind ja die Gäste. Heute geht's hier in den Internetuntergrund sozusagen, ins Darknet, nämlich mit Stefan May und seinem neuen Buch. Mein Name ist Johnny Häusler. Hallo.
Hallo.
Stefan, herzlich willkommen.
Hallo, ja, freut mich hier zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Du hast ein brandaktuelles, brandneues Buch auf dem Markt, bist freier Autor und beschäftigst dich sowieso mit diesem ganzen Digitalquatsch, ne?
Genau, mit allem Möglichen, aber Darknet war so eins der Themen, die mich irgendwann sehr interessiert haben und an denen ich dran geblieben bin.
Es heißt Darknet, Untertitel Waffen, Drogen, Whistleblower, wie die digitale Unterwelt funktioniert. Lass mich raten, da hat der Verlag schon nochmal ein Wörtchen mitzureden gehabt, oder?
Das stimmt. Ich habe irgendwann gemerkt, dass man im Buch eine wahnsinnige Freiheit hat und dass man im Buch machen kann, was man will. Mhm. Das hätte ich auch nicht gedacht. Und dass aber der Gegenpart des Deals ist, dass der Verlag quasi die Hoheit hat, was alles angeht, was drumherum ist. Und wenn es nach mir gegangen wäre, wäre noch so ein bisschen ein Hinweis darauf gekommen, dass auch die Frage gestellt wird, ob das Darknet vielleicht das bessere Internet werden könnte oder sowas. Und ich hätte vielleicht nicht Waffendrogen-Whistleblower, sondern wenigstens Drogenwaffen-Whistleblower geschrieben. Aber ich habe gehört, dass es andere Autoren noch schlimmer getroffen hat. Und ich kann so einigermaßen damit leben, ohne jetzt jedes Mal rot vor Wut zu werden.
Naja, es ist eigentlich bei Buchtiteln ist es wahrscheinlich so wie ein bisschen wie mit einem Clickbait im Internet. Ne? Also man muss irgendwie über den Titel, denkt man zumindest, sagen die Verlage. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich stimmt. Oder ob nicht Leute, die sich jetzt wirklich dafür interessieren, okay, was ist denn das Darknet nun wirklich und wie gefährlich oder so ist es wirklich, ob die nicht dann doch ein bisschen genauer auf den Titel gucken. Ich habe keine Ahnung, die Verlage wissen es wie immer besser und dann verlassen wir uns halt auf sie. Du kannst das Mikro übrigens, greifst dir mal ruhig noch mehr, kannst du richtig so, muss man mal erklären, wir haben hier so total coole Neumann-Mikrofone und die haben so einen, ihr kennt ja diesen Windschutz, den man so oben rauf plöppt, wo dann bei anderen irgendwie so der Sendername draufsteht, bei uns jetzt hier im Studio nicht. Und das ist so eine riesen Kugel und man muss die sich so richtig vors Gesicht knallen und das fühlt sich ein bisschen komisch an. Aber da kann man ganz nicht dran gehen. Bevor wir da richtig einsteigen, was war für dich ausschlaggebend zu sagen, wir brauchen mal so eine Übersicht, es gibt ja übers Darknet schon einiges an Literatur, aber warum hast du gedacht, das muss man jetzt nochmal neu aufarbeiten?
Das kam eigentlich dadurch, dass ich bin in einem Gemeinschaftsbüro und ein anderer Journalist hatte mich mit einer Literaturagentur vertraut gemacht und der meinte ja, stell dir nochmal das Thema Darknet vor und das habe ich natürlich gern gemacht, dann haben die das erstmal abgelehnt und sie meinten, dass Verlage sich schwer mit Büchern übers Internet tun, weil anscheinend Leute keine Bücher übers Internet kaufen und dann war der Agent aber auf der Frankfurter Buchmesse und hat die Stände der Verlage abgetingelt und hat dann den Lektor vom C.A. Beck Verlag getroffen, der ihnen erzählt hat, dass sie ganz händeringend nach einem Autor von Darknet Buch suchen, weil anscheinend der Vertrieb zum Schluss kam, das braucht der Markt. Und für mich war das so ein Sechser im Lotto. Ich habe vorher so als freier Journalist so ein bisschen so Fließbandarbeit auf hohem Niveau gemacht, also okay, quasi einen Artikel nach dem anderen. Und ich fand es ziemlich geil, einfach mal so über einen längeren Zeitraum an einem Thema dran sitzen zu können.
Wie lange hast du denn geschrieben daran? Oder wie lange, ich meine, das Schreiben ist ja das eine, aber...
Ja, das kann man ganz so sagen. Also
ist ja so langsam, da muss man...
Das stimmt, ja. Also ich hab einen Vorschuss bekommen, der den Namen auch verdient hat. Der hätte ungefähr so 4 Monate gereicht. Ich habe ungefähr 8 Monate dran gesessen. Und dann vielleicht nochmal mit den ganzen Nacharbeiten so 9 Monate vielleicht.
Okay, also du hast schon so ein Jahr deines Lebens.
Ja, ein Dreivierteljahr. Also ich habe im Mitte November habe ich angefangen.
Okay. Wenn der Vertrieb sagt, der Markt braucht ein Darknet-Buch, du hast vorhin gesagt, inhaltlich hast du freie Hand gehabt, das heißt, es gab auch keine Wünsche vom Verlag oder Vertrieb, wo die gesagt haben, wow, da muss aber ordentlich was mit Drogen oder Waffen sein.
Nee, ich hatte einen ziemlichen Respekt bekommen. Also ich habe ein 2-Seiten-Exposé geschrieben. Mhm. Und ich habe auch gehört, dass es anders gehen kann. Also wenn man als Autor zu einem Verlag geht, muss man teilweise 3 Probekapitel schreiben, quasi unbezahlt. Das hätte ich gar nicht machen können. Ich hatte den 2 Seiten geschrieben, habe ihnen 3 Artikel von mir geschickt, die ich schon geschrieben hatte. Und dann ging es los. Und ich glaube, das Buch sah anders, am Ende auch ein bisschen anders aus, als sie sich das vorgestellt haben. Also es wird dann so relativ politisch. Mhm. Und das hätten sie, glaube ich, nicht erwartet, aber das war okay. Also und ich war wirklich überrascht. Zum Beispiel hatte ich irgendwann gedacht, naja, eigentlich müsste ich ja auch gendern, am besten mit Sternchen und schlag das mal dem Verlag vor. Ich war mit dem Lektor frühstücken und ich war mir total sicher, dass die das ablehnen. Und der fand das ganz interessant, hat beim Verlag gefragt, die fanden das okay. Mhm. Und dann haben wir das halt gemacht und das ist, ich hätte das wirklich nicht gedacht.
Wie hast du gegendert? Mit Sternchen?
Mit Sternchen, genau. Ich habe mit Sternchen gegendert, genau.
Ich habe die ganze Zeit immer Sternchen benutzt, wenn ich schreibe und inzwischen bin ich jetzt doch beim Unterstrich. Ich glaube einfach, weil mich das Sternchen gelangweilt hat.
Ich finde das Sternchen, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, liest es sich sogar besser, als wenn man immer so innen und n schreibt oder wenn man das Binnen-I nimmt.
Stimmt, ich habe hier gerade eine Stelle. Stimmt, da geht's. Wobei ich eigentlich immer versuche, entweder solange es geht, beide Formen zu nehmen, wenn man ganz korrekt wäre, müsste man es ja noch ganz anders machen mit dem X und so. Dann liest es sich allerdings wirklich schwer, finde ich. Aber ich versuche immer beide Formen zu nehmen und dann an den Stellen, wo es zu viel werden würde, dann auf das Sternchen oder Unterstrich zu gehen. Aber das ist eine völlig andere Diskussion, die im Darknet wahrscheinlich in der Form nicht wirklich stattfindet. Leider, muss man sagen. Wir hören erstmal einen der vielen Songs, die du dir ausgesucht hast für diese Sendung und tauchen danach ein ins Darknet. George Michael hast du mitgebracht, Waiting for that Day. Einfach so, weil du den Song magst, oder?
Ich mag George Michael und Mensch, der mir sehr wichtig ist, der mag den noch mehr als ich und den habe ich nach dem Lieblingslied gefragt und er hat mir das gegeben und dann habe ich mir das gewünscht, aber ich mag das auch sehr.
Stefan May ist zu Gast hier bei uns im Studio. Bei uns, sage ich immer, dabei bin ich ja außerdem Gast natürlich alleine. Und es geht um sein gerade erschienenes Buch Darknet. Waffen, Drogen, Whistleblower. Jetzt, ich finde ja, man muss beim Darknet immer erstmal erklären, dass das ein Teil des Internets ist, richtig?
Genau, ja.
Und ist eigentlich nur eine, oder was heißt nur, es ist eigentlich ein Zugang zu einem besonderen Teil des Internets. Ist das ungefähr richtig zusammengefasst?
Genau, also ich würde so definieren, also Darknet ist ein Begriff für ein Netz, was sich technisch abschirmt, um die Anonymität seiner User zu gewährleisten und um vor allem die neugierigen Blicke von Behörden fernzuhalten. Und es gibt ganz unterschiedliche Wege, technisch das herzustellen, so ein Darknet. Und wie es aber oft im Internet ist, gibt es verschiedene quasi Anbieter und Ansätze, aber es gibt einen, der alles dominiert und der sich durchgesetzt hat und das ist das Tor-Darknet. Und das ist insofern ganz witzig, weil es gibt so eine Art Darknet-Endung, die heißt .onion und die ist im Grunde genommen einfach so ein Pendant zu anderen Internet-Enden. Mhm. Also wir kennen ja .de und .com und so weiter.
Genau, und wenn ich jetzt aber in meinem Browser, den ich täglich benutze, einfach Website xy.onion eingebe, dann komme ich da wahrscheinlich nicht ran, sondern ich muss einen besonderen Browser benutzen.
Genau, wenn man das jetzt mit einem normalen Firefox oder mit dem Internet Explorer, den vielleicht noch Leute nutzen, das eingibt, dann sagt er einen, keine Ahnung. Man braucht so einen bestimmten Browser, den Tor-Browser. Und mit dem kann man anonym im normalen Internet surfen und man kann aber auch ins Darknet. Nur mit dem kann man eigentlich ins Darknet.
Tor steht irgendwie, das O steht auch für Onion, ne?
Genau, das steht für Onion. Das kommt dadurch, dass sich der Erfinder dieser Technologie, der hat sich ausgedacht, dass diese Anonymisierung so ein bisschen wie eine Zwiebel ist. Da gibt es quasi so einen Kern oder ich weiß nicht, ob es den wirklich gibt, und der ist unter mehreren Schichten versteckt. Und so ist es mit Tor auch. Es gibt die Identität des Users, beziehungsweise die Zielseite, wo man hin will, und die ist auch unter mehreren Schichten versteckt.
Das heißt, wenn ich via Tor, also wofür steht Tor?
The Onion Router. Aber ich glaube, das wird gar nicht mehr so verwendet, sondern Tor ist jetzt einfach so ein Begriff.
Und das ist ja auch Software, die kann den Tor-Browser einfach so runterladen. Also wenn man in seinen normalen Browser einfach Tor-Browser eingibt, egal für welches Betriebssystem, dann findet man da was, lädt das runter und dann wird das Internet plötzlich total langsam. diese Anonymisierung, die ja dadurch geschieht, dass die IP, die man hat, also jedes Gerät, wenn man im Internet ist, hat man halt diese IP, die einen für den Moment zumindest eindeutig identifizierbar macht. Und die von Providern auch zwischengespeichert wird, über die man also auch später dann noch zu identifizieren wäre, was diejenigen kennen, die schon mal eine Abmahnung gekriegt haben, wenn sie über BitTorrent oder so was runtergeladen haben. Wir wären ein bisschen technisch hier heute, aber ist egal. Ihr schafft das schon.
Genau, soll ich es mal erklären?
Erklär du es mal. Routine. Dafür bist du ja hier.
Also genau, Gottes Willen, was mache ich denn hier? Eine gewisse Routine. Also wenn man jetzt eine Seite aufsucht, also wie Flux.fm oder vielleicht die Seite vom BKA, dann ist es so.
Zwei Seiten, die man täglich ansteuert.
Genau, also dann ist es so, dass zum einen mein Internetanbieter, also die Telekom, die sieht, wo ich hingehe. Und die Zielseite sieht, wer ich bin, also sieht meine IP-Adresse. Und dadurch können aber zumindest Behörden können rausfinden, wer man ist oder wer man war. Das ist bei Flux.fm vielleicht nicht so wahnsinnig problematisch. Beim BKA könnte das schon irgendwie relevant sein. Also es gab mal so einen Fall, da ist rausgekommen, dass das BKA einfach mal rausfinden wollte, wer die Seite so besucht und hat IP-Adressen getrackt und versucht, irgendwas rauszufinden. Und bei Tor ist eigentlich nur eine simple Weiterleitung von Internetverkehr. Es gibt so ein Netzwerk von ungefähr 7000 Knoten, die auf der halben Welt verteilt sind und von Freiwilligen betrieben werden. Und wenn ich jetzt mit dem Tor-Browser irgendwo hin will, dann holt sich mein Tor-Browser einen Überblick der gerade online seienden Tor-Knoten und wählt drei zufällig aus und schickt dann quasi meine Anfrage über diese drei Knoten dorthin. Und das Charmante daran ist, dass jeder Knoten kennt nur seinen vorhergehenden Knoten und den nächsten Knoten. Das heißt, schon der zweite Knoten weiß meine IP-Adresse nicht mehr und erst recht nicht die Seite, wo ich hin will.
Warum braucht man denn diese Anonymität?
Also zum einen kann man sagen, dass man es allgemein doof findet, wenn man sozusagen Spuren hinterlässt und irgendwelche Unternehmen, die man nicht kennt oder irgendwelche Geheimdienste, die man nicht kennt, irgendwelche Daten über einen erfassen können und
sammeln
können.
Welche Geheimdienste kennst du denn?
Naja, es gibt den Inlandsgeheimdienst, Verfassungsschutz, es gibt den, Und also wir leben ja jetzt, sagen wir mal, trotz aller Kritik vielleicht an den Verhältnissen hier, aber wir leben ja schon in einem einigermaßen funktionierenden Rechtsstaat. Und es gibt Länder, in denen das noch ein bisschen kritischer ist, in denen Regierungen zum einen versuchen, Internetverkehr zu zensieren und zum anderen extrem hinterher sind, zu gucken, wer was macht, weil sie gerne rausfinden wollen, wer eventuell gefährlich sein könnte. Und da kann Tor dabei helfen, zum einen anonym zu bleiben und zum anderen Zensurmaßnahmen zu umgehen. Das Tragische daran ist, dass man in den Ländern, in denen man Tor eigentlich am meisten bräuchte, das eigentlich nicht einfach so nutzen kann. Also
meine nächste Frage gewesen, wie ist das in China?
Genau, in einem Land wie China,
zum Beispiel.
Da ist es einfach so, also mit Tor kann man Zensur umgehen, aber Regierungen können verhindern, dass man überhaupt auf Tor zugreift. Also weil die Tor funktioniert nur, weil diese vielen Knoten, die einen quasi bei der Verschleierung helfen, deren IP-Adresse ist bekannt. Das heißt, man kann auch den Kontakt dorthin zu blockieren. Das macht die chinesische Regierung. Dann gibt es so eine Reaktion darauf. Das sind so Sonderknoten, die heißen Bridges. Von denen gibt es, glaube ich, gerade so 3000. Deren IP-Adresse ist nicht bekannt, sondern die kann man so individuell erfragen per WhatsApp oder per E-Mail. Und dann bekommt man die gesagt. Und da versucht natürlich die chinesische Regierung auch drauf zu reagieren. Und sobald irgendjemand in einem chinesischen Netz in Kontakt zu einer IP-Adresse aufnimmt, die nicht kennen, bauen die selber einen Kontakt auf und dann blockieren die, wenn es ein Tor-Knoten ist. Und mir haben Leute gesagt, es gibt durchaus, man findet immer irgendeine Möglichkeit, Tor zu nutzen. Aber in China ist es auf jeden Fall nicht so, dass da die Bevölkerung über Tor einfach Zensur und überwachungsfrei das Internet.
Naja, zumal du dich ja wahrscheinlich dann in bestimmten Ländern, gibt ja da noch ein paar mehr als China, noch verdächtiger machst, wenn du plötzlich Tor-Router oder Bridges benutzt.
Genau, das kann dann auch gefährlich sein, ja.
Wir hören als nächstes Stück, was du dir ausgesucht hast für diese Sendung, ein Stück von Rio Reiser. Das ist doch auch mal wieder schön. Der Traum ist aus. Stefan May hat auch sich Musik ausgesucht, ist hier zu Gast im Studio. Dana International mit Diva. Das haben wir tatsächlich auf Flux nicht so oft laufen, glaube ich. Aber das finde ich ja das Schöne an dieser Sendung, dass die Gäste auch die Musikfarbe zumindest mitbestimmen. Wir sind im Darknet. Wir haben jetzt gerade gehört, wie kommt man da überhaupt rein? Und dann ist es für Journalisten oder für Menschen, die nicht wollen, dass jeder grundsätzlich oder jede Behörde grundsätzlich wissen könnte, welche Websites oder welche Informationen diese Person aufruft. Dafür ist die Anonymisierung wichtig.
Jetzt darf ich mal unterbrechen? Also wir haben jetzt noch nicht so richtig drüber geredet, wie man ins Darknet reinkommt, sondern wie man Tor nutzt. Mhm. Das ist so ein bisschen Unterschied. Es gibt eine engere und eine weitere Definition des Darknets. Also es gibt ja, also meine, ich habe eher so eine engere, das für mich ist Darknet nur dieser eine Bereich von Webseiten, diese .onion-Webseiten. Und es gibt manche Leute, die sehen das so ein bisschen weiter und sagen, Darknet ist .onion und Darknet ist aber auch, wenn ich mit einem Tor-Browser im ganz normalen Internet unterwegs bin, dann ist es auch Darknet. Das hat ein bisschen Charme, dass man bei einer öffentlichen Diskussion, wo man, weil man Tor sympathisch findet, auch sagen will, das wird von Oppositionellen und Aktivisten genutzt, weil man da mehr Beispiele findet. Mhm. Im Darknet findet man sehr wenige Beispiele. Aber das muss man so ein bisschen bedenken. Und,
also für dich, du definierst das Darknet eher so das Sammelsurium der Onion-Seiten.
Genau, der Onion-Seiten.
Okay. Ja, genau. Und da gibt es ja dann, und deswegen ja auch der Titel deines Buches, der Untertitel des Buches, Waffen, Drogen, Whistleblower, zumindest im Bereich Waffen und Drogen, viel, was so ein bisschen an die Öffentlichkeit gekommen ist, weil da heißt es, da besorgen sich dann die 14-Jährigen ihre Drogen. Ist das so?
Das ist teilweise so. Also mein Eindruck ist jetzt nach einer relativ langen Beschäftigung, dass das, was eigentlich gerade den Großteil der Nutzung des Darknets und auch, wie ich finde, den spannenderen Teil des Darknets ausmacht, sind diese illegalen Marktplätze, auf den man auf den ersten Blick alles Mögliche kaufen kann. Drogen, Medikamente, auch also echte Medikamente, die irgendwie, sagen wir mal, von einem Laster gefallen sind. Falschgeld, gefälschte Pässe, teilweise auch Waffen. Und aber eigentlich werden diese Marktplätze für den Kauf und Verkauf von Drogen genutzt. Mhm. Und da ist es tatsächlich so, das ist so ein bisschen wie E-Commerce. Also man kauft quasi mit einem Klick. Man muss sich so ein bisschen in Technologie reinfuchsen. Man muss zum Beispiel wissen, wie man Bitcoins kauft und wie man das vielleicht auch wirklich anonym macht. Und wer das kann, der kann sich tatsächlich Drogen ordern. Und ich habe das im Buch so gemacht, dass ich quasi so, also zwischen so einem wirklich bösen Darknet, einem guten Darknet und einem kommerziellen Darknet unterschieden habe, weil ich jetzt diesen Drogenverkaufen Darknet jetzt nicht so wirklich moralisch bewerten wollte. Also ich finde, man sollte als Journalist nicht den Fehler machen, so legal, illegal und moralisch, unmoralisch unbedingt gleichzusetzen.
Das stimmt, aber das Beschaffen, ich weiß nicht, wie ist denn das bei Drogen, das Beschaffen von harten Drogen, muss man ja zwischen legal und illegal gar nicht so lange nachdenken, oder?
Nee, genau, es ist ganz klar illegal. Mhm. Aber also viele Journalisten, wenn die über das Darknet schreiben, dann nennen die Drogen kaufen und Kinderpornografie und irgendwie Terrorpropaganda, nennen die so in einem Atemzug, als wäre das Gleiche. Und das ist aber so, dass es, also auf diesen Darknet-Marktplätzen, da wird sozusagen das Gesetz, wird ignoriert, aber es gibt da durchaus auch eine Moral. Also beispielsweise bieten, also viele Marktplätze, die haben einfach so ganz klare Produktpolitiken. Also wirklich fiese Sachen finden da nicht statt. Also wer Kinderpornografie anbieten oder nachfragen würde, der würde digital gesteinigt werden, wenn das geht. Mhm. Viele erlauben auch keine Waffen und irgendwelche anderen fiesen Sachen wie Menschenhandel oder Organhandel.
Erstaunlich, es gibt Leute, die mit Waffen und Drogen handeln, aber dann eine moralische Grenze haben. Aber egal, ich werde gerade so ein bisschen zynisch, entschuldige.
Nee, genau. Und ich habe am Ende der Recherche habe ich eine Suchtforscherin kennengelernt. Und die hatte so meinen Eindruck, bei dem ich jetzt nicht wusste, wie legitim das ist oder nicht. Die hat den eigentlich so ein bisschen bestätigt. Also sie fand den Darknet-Drogenhandel eigentlich auch sehr spannend. Weil sie meinte, dass einfach das Darknet, also sozusagen für die, sie meinte, es gibt halt viele Leute, die konsumieren Drogen, so wie andere Leute Bier konsumieren. Das heißt, die machen das sehr souverän, die kaufen sich Gras für die WG oder Pillen für irgendwie den wöchentlichen Partygang. Und dann gibt es sozusagen die abhängig Süchtigen. Und die Leute, die Drogen im Darknet kaufen, das sind aber eher die ökonomisch gut gestellten, souverän Drogen konsumieren. Wenn du wirklich süchtig bist, dann kannst du nicht zwei Tage oder eine Woche auf dein Paket warten, weil dann brauchst du das sofort. Und der Darknet-Handel...
Kommt drauf an, in welchem Turnus ich bestelle. Ich kann ja wissen, dass ich in zwei Tagen was brauche.
Okay, also das war, genau. Und der Darknet-Drogenhandel hat den einen Vorteil, dass die Wahrscheinlichkeit niedriger ist, an verunreinigtes Zeug zu kommen. Also wenn Leute wirklich akute gesundheitliche Probleme von Drogenkonsum bekommen, liegt das oft nicht an den Substanzen an sich, sondern daran, dass die irgendwie gestreckt worden sind. Also wenn man Glück hat, sind sie mit irgendwas Harmlosem gestreckt worden. Wenn man Pech hat, vielleicht mit Blei oder Rattengift und man landet im Krankenhaus. Und auf den Darknet-Marktplätzen gibt es eine sehr gut funktionierende Selbstregulierung. Also es gibt sehr viele Betrüger, die versuchen, unbedarfte Neulinge über den Tisch zu ziehen. Aber wenn man was kauft, wird man dazu aufgefordert, aktiv oder sehr mit Nachdruck eine Kundenbewertung zu hinterlassen. Und die Händler, die im Geschäft bleiben wollen, die wissen, dass sie sich nicht erlauben können, ihre Käufe über den Tisch zu ziehen.
Und woran weiß ich, dass die Kundenbewertungen echt sind?
Das weiß man daher, weil diese Plattformen, die funktionieren im Grunde wie Amazon oder eBay. Es gibt den Marktplatzbetreiber, der bekommt eine Provision pro Transaktion. Und es gibt die Händler und das sind getrennte Parteien. Das heißt, der Marktplatzbetreiber, der hat durchaus Interesse daran, dass alles, also mit Anführungsstrichen, seriös mit rechten Dingen zugeht.
Aber die Kommentare oder Bewertungen, die kann ich mir ja genauso kaufen wie alles andere.
Die kannst du dir kaufen, also die kannst du sozusagen manipulieren, indem du bei dir selber Drogen kaufst und dann sozusagen das bewertest, so wie du das auch auf eBay oder Amazon machen kannst. Aber dann kannst du trotzdem nicht im großen Stil das machen, weil dann werden die Leute, die du über den Tisch ziehst, die werden trotzdem ihre negativen Kommentare abgeben.
Okay, also du meinst, die Qualität ist besser, weil es
es gibt eine Möglichkeit, die Qualität der Drogen im Vorhinein zu beurteilen, was du nicht unbedingt kannst, wenn du jetzt, sagen wir mal, in den Park gehst.
Das stimmt.
Und das wird also in der Suchtforschungs-Community tatsächlich diskutiert als Vorteil. Okay. Also es gibt den Ansatz zu sagen, okay, also wenn Leute Drogen konsumieren und damit gut leben können, dann ist die einzige Frage, die wir uns stellen sollten, wie können wir irgendwie denen dabei helfen, dass es ihnen irgendwie, dass sie keinen Schaden erleiden oder wie können wir ihnen dabei helfen, dass sie irgendwie nicht geschädigt werden.
Und da ist aber es zum da Beispiel sowas wie, weiß ich nicht, Überdosierung oder genereller Umgang damit, irgendwie den kriegst du ja nicht mit. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich gehe mal davon aus, wir hätten einen legalisierten Drogenmarkt, einen kontrollierten in Deutschland. Oder ähnlich wie es in Portugal zum Beispiel gemacht wird, dass das da halt irgendwie zumindest unter Aufsicht der Behörden und so weiter und so fort in gewisser Hinsicht legalisiert ist, dann hast du ja dazu noch irgendwie eine begleitende Beratung und medizinische Aufsicht und so. Die fällt natürlich da weg. Das heißt, wenn ich mir noch so in Anführungsstrichen saubere Pillen bestelle und mir davon vielleicht, weil ich vorher noch nie so ein Zeug hatte, 2 zu viel reinhauen.
Das stimmt. Also ich meine, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass alle Drogen freigegeben werden sollten. Also bin ich nicht in der Materie genug drin und da weiß ich einfach, dass es auch wirklich hochgefährliche Drogen gibt. Aber ich bin einfach der Meinung.
Habe ich auch schon gehört, ja.
Genau. Also es gibt halt die Leute, die abhängig sind, denen muss man irgendwie helfen. Und es gibt einfach, also viele in meinem Freundeskreis, die ab und zu Drogen konsumieren und wo ich das irgendwie ein bisschen übergriffig vom Staat finde, dass er die Leute kriminalisiert. Und da finde ich, das mit dem Darknet-Drogenhandel ist durchaus eine interessante Diskussion. Und es ist eine kontroverse Diskussion, aber ich will die einfach nicht so führen, dass ich sage, also Drogenhandel, weil das illegal ist, ist irgendwie was Böses.
Und deine Freunde, entfernte Freunde nehme ich an, die kommen dann zu dir und sagen, hey, erklär mir mal kurz, wie das geht, oder?
Nee, ich mache da keine Beratung.
Also. Ja, klar. War ein Scherz. Geht gleich weiter hier. Zum Thema Darknet mit Stefan May und seinem Buch. Das auch Darknet heißt. Bevor wir weitermachen bei den illegal zu beschaffenden Dingen im Darknet, gehen wir doch mal kurz auf die legalen. Was gibt's denn jetzt außerhalb dieser Marktplätze? Wir kommen da gleich wieder zurück, aber um da nicht immer nur den Fokus drauf zu haben, was gibt's denn noch für Onion-Seiten?
Also es gab 2 Studien, die versucht haben, das Darknet zu vermessen und die sind beide zum Schluss gekommen, dass ungefähr die Hälfte der Adressen ganz klar illegale Bezüge haben, die andere nicht so ganz klar. Also da gibt es irgendwie Foren und Bitcoin-Seiten und bei denen ist aber auch nicht immer so klar, ob die, also für welche Zwecke die genutzt werden. Also Bitcoin-Seiten, da kann man vielleicht auch Gelder waschen und so weiter. Und mein Eindruck war, dass sozusagen die nicht illegale Seite des Darknets ist noch extrem unterentwickelt, das ist extrem marginal. Und ich habe bei einer wirklich langen Suche mit einer Lupe habe ich so drei verschiedene Arten gefunden, wie das nicht illegal genutzt wird. Das häufigste ist, dass das Darknet so eine Art alternative Zugangstür zum normalen Internet ist. Mhm. Es gibt so also Diensteanbieter aus dem normalen Internet, die haben eine Onion-Adresse, über die man die Seite auch betreten kann, die zum einen oft so ein bisschen so eine pädagogische Zwecke haben soll, um den Leuten beizubringen, es gibt den Tor-Browser und nutzt doch mal bitte den Tor-Browser, um euch nicht zu de-anonymisieren auszusehen. Und das ist eine Möglichkeit, so quasi, wenn man, wenn eine Seite attackiert wird, dass sie trotzdem aufrufbar ist.
Okay.
Und das macht Facebook, ist gerade der prominenteste, was ein bisschen absurd ist, weil der Facebook eher also nicht so als großer Freund von Anonymität im Internet bekannt ist. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, war eher so eine PR-Maßnahme. Dann gibt es so eine ganz spannende Technologie, die nennt sich Secure Drop. Und das ist eine Möglichkeit, mit der Medien besonders anonyme Postfächer für Whistleblower im Darknet aufbauen können. Das macht beispielsweise der Deutsche Heise Verlag, die New York Times, der Guardian. Und da geht es darum, dass einfach die Nutzer, die werden, also die Whistleblower, die werden zu ihrem Anonymisierungsglück in gewisser Weise gezwungen. Also sie haben vielleicht nicht so viel Ahnung, wie sie sich quasi enttarnen können. Und die müssen einfach den Tor-Browser nutzen und nur so können die diese Leaks abgeben. Dann gibt es verschiedene...
Das ist wie so ein Postfach quasi.
Genau,
also statt verschlüsselter Mail oder so nutzt man dann den Tor-Browser, um zur Adresse der New York Times oder wem auch immer zu kommen oder von Heise.
Genau.
Und kann da, weiß nicht, ein PDF hinterlegen oder was
auch immer. Genau. Und dann kommt man auf die Seite und dann kriegt man so einen Code angezeigt. Und kann dann was hochladen und mit dem Code kann man dann quasi gucken, ob man eine Antwort bekommt. Mhm. Die Taz macht das auch, also mit einer anderen technologischen Lösung, aber auch übers Darknet. Dann gibt es so ein paar linke IT-Projekte, die auch im Darknet vertreten sind. RiseUp zum Beispiel, so ein ganz wichtiges IT-Kollektiv, Systemli in die Media. Auch die berühmte Links unten in die Media war im Darknet vertreten und spannenderweise gab es in der Verbotsverfügung des Innenministeriums, wurde zum einen auf die klassische Links unten in die Media.org Adresse, die wurde erwähnt, aber auch die Onion-Adresse. Mhm. Das heißt, ich glaube, ganz viele Linke wussten gar nicht, dass in die Media im Darknet ist und da hat das Innenministerium in gewisser Weise ein bisschen Werbung für das politische Darknet gemacht.
Das wäre eine meiner nächsten Fragen gewesen, wenn es, und das ist ja relativ einfach, ich meine gut, da muss man sich vielleicht mal ein paar Stunden damit beschäftigen, aber es ist ja relativ einfach für jeden und jede da Zugriff drauf zu bekommen. Insofern ist es ja auch einfach für Behörden Zugriff zu bekommen und die kriegen dann vielleicht nicht mehr die IP-Adresse raus, aber die könnten ja zum Beispiel auch so ein Fake-Verkaufsportal aufmachen oder so.
Das machen die mit Sicherheit auch. Also das gibt es bestimmt auch. Es gibt so eine Seite, die nennt sich Hidden Wiki, die so ein bisschen tricky ist, weil also ganz viele Leute, die irgendwie nach dem Darknet googeln, auch viele Journalisten, die kommen irgendwie auf so eine Hidden Wiki-Seite. Die präsentieren sich also als Einstiegsseite ins Darknet und ganz viele Journalisten sagen auch, das wäre die Einstiegsseite. Und da sind ganz viele Links drauf, also ganz viele funktionieren nicht und ganz viele sind irgendwie so ganz gruselige Drogen- und Finanzgeschäfte und Auftragsmordseiten. Und vieles davon ist bestimmt fake, aber ich würde auch davon ausgehen, dass viele davon irgendwie, also so Schadware enthalten, die sich auf deinen Rechner laden und sicher auch von Behörden betrieben werden, weil die sozusagen so Leute abfangen wollen. Und also die Anonymität, wenn man eine wenn man eine Darknet-Seite betreibt, die hat Vorteile, aber die kann natürlich auch bedeuten, dass irgendwie eine Behörde oder irgendjemand hinter einer Seite steht, die sich als irgendwie cool und nett tarnt und man das aber nicht weiß.
Wir hören von dir aus, weil du hattest einen Song von Nina Hagen, den du hören wolltest, den haben wir nicht da gehabt. Jetzt hören wir, du hast den Farbfilm vergessen, einen Song von Nina Hagen, als sie noch nicht so rockig war, würde ich mal sagen.
Genau, ich finde, also Nina Hagen ist ein bisschen eine tragische Geschichte. Sie war ja mal richtig groß und in New York und London kannte man Nina Hagen. Und sie hat ein Album gemacht, also da, aus dem ist auch Hachi Waldara, so ein Liebeslied, was ich mir eigentlich für jemanden wünschen wollte. Und das war großartig, was sie gemacht hat. Und ich glaube, dann war sie irgendwie dermaßen in so einem Star-Rummel drin, dass sie sich einfach die Birne weggeballert hat. Und dann hat sie einfach keine guten Sachen mehr gemacht. Sie hat irgendwann angefangen, ihre Lieder selber zu schreiben, was in die Hose geht manchmal. Und ich finde es wahnsinnig schade. Also ich finde, man bräuchte heute noch eine Nina Hagen. Und das Lied ist, aber du hast den Farbfilm vergessen, ist einfach aus der Zeit, wo sie einfach gigantisch gut war.
Flux FM, Spreeblick.
Musiker, Macher, Meinungen.
Technologiejournalist und Autor Stefan May. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. 5 Gramm Koks für 400 Euro, 10 nachgemachte 50-Euro-Noten zum Preis von 100 Euro. Aber auch Whistleblower, die anonym Informationen übermitteln oder politische Kollektive. Stefan May ist auf seiner Reise in den digitalen Untergrund einiges begegnet. Als Journalist setzt er sich schon lange mit dem Darknet auseinander. Unter anderem für das ZDF-Portal heute.de, Heise Online oder das Politikmagazin Le Monde Diplomatique. Sein aktuelles Buch zeichnet ein spannendes Porträt der digitalen Parallelwelt, die ebenso Traum wie Albtraum ist. Heute ist Stefan May zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick.
Herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit Flux FM Spreeblick. Ihr hört uns jeden Sonntag von 10 bis 12, montags die Wiederholung ab 22 Uhr danach im Internet. Und am allerschönsten ist es natürlich, wenn man live dabei ist. Heute zu Gast ist Stefan May mit seinem aktuellen Buch übers Darknet. Und das heißt auch Darknet, das Buch. Und das Darknet heißt auch Darknet. Und mein Name ist Johnny Häusler. Okay. Gossip mit Heavy Cross. Ebenfalls ausgesucht und mitgebracht von Stefan May, der zu Gast im Studio ist. Hier in der zweiten Stunde bleibt er das auch, denn wir reden übers Darknet. Wollen wir da technisch nochmal ein bisschen drauf eingehen?
Das wäre eine ganz gute Idee. Also wir haben ja jetzt quasi schon mal gelernt, wie Tor funktioniert, dieser Browser. Der funktioniert einfach über so eine Kette von 3 Internetknoten, die meinen Datenverkehr weiterleiten. Und das Darknet ist in gewisser Weise einfach eine Verdopplung dieses Torpfades. Und zwar läuft das so, wenn jetzt Johnny sich eine Darknet-Adresse zulegt und ich kenne die, dann ist es so, dass er seine IP-Adresse nicht preisgibt, weil dann wäre es nicht das Darknet, sondern der definiert 3 Kontaktpunkte, über die man ihn erreichen kann, und die teilt er diesem Tor-Netzwerk mit. Und wenn ich jetzt mein Browser die Darknet-Adresse aufrufen will, fragt er das Tor-Netzwerk, wie kann ich denn den Johnny erreichen, und es gibt ihm diese 3 Kontaktpunkte, und ich wende mich an einen dieser 3 Kontaktpunkte und sage, ich möchte gern mit dir kommunizieren, und dann genehmigst du das und dann bauen wir eine direkte Kommunikation auf. Und zwar über einen Punkt in der Mitte, und ich bin mit diesem Punkt in der Mitte über 3 Torknoten verbunden und du auch. Das heißt, zwischen uns liegen 6 Torknoten. Und man kann es so sagen, also der Tor-Browser, der sorgt dafür, dass die einfachen User anonym sind, und das Darknet, also dieses Punkt Onion, das sorgt dafür, dass zusätzlich auch die Betreiber von Webseiten, also von Darknet-Webseiten, anonym sind.
Das heißt, wenn ich jetzt ich will mir eine Domain zulegen, eine .onion-Domain, und die kriege ich einfach so?
Die kriegst du einfach so, die wird berechnet, also so zufällig, das ist so ein Schlüssel, so ein Hash, also ich verstehe das auch nicht so ganz, aber das ist so eine 16-stellige Nummer, die so ein bisschen, also so völlig zusammengewürfelt aussieht. Es gibt auch Darknet-Seiten, die haben durchaus so eine sprechende URL, wie man das schon sagt, zum Beispiel die Facebook-Darknet-Adresse lautet facebook-core-www-i.onion. Und das kann man aber nur dadurch bewerkstelligen, indem man einfach Millionen oder Milliarden von solchen Schlüsseln generiert, bis man irgendwann zufällig eine findet, die passt.
Also es gibt keinen anderen Weg. Ich kann nicht sagen, ich möchte gerne johnnyhäusler.onion.
Nee, es gibt keinen anderen Weg. Also Facebook muss wirklich Milliarden von
wie wahrscheinlich ist denn das, dass da der Begriff Facebook bei einer zufälligen Generierung auftaucht?
Naja, die haben ja die 16 Stellen nicht definieren können. Die haben ja nicht sagen, I like Facebook oder so, sondern die
sagen, Facebook soll drin auftauchen.
Und soll am Anfang stehen.
Ah, okay.
Und also der Entwickler meinte, sie hatten wahnsinniges Glück, aber die haben ja auch Ressourcen.
Wer kriegt denn die Millionen?
Die Millionen?
Wenn du sagst, die mussten Millionen investieren, um die zu kriegen.
Die liegen jetzt bei Facebook. Also das heißt, das funktioniert so, es gibt, also diese Online-Adresse ist sowas wie ein öffentlicher Schlüssel, also den man vielleicht von der Mail-Verschlüsselung kennt. Und zu diesem öffentlichen Schlüssel hat man immer einen privaten Schlüssel. Und es wird immer so ein Paar von öffentlichen und privaten Schlüsseln generiert. Das heißt, diese ganzen
Das heißt, okay, du meintest, die sitzen jetzt auf, weiß ich nicht, 6 Millionen Online-Adressen,
genau,
oder so.
Schlüsselpaar.
Aber nicht, also die mussten dafür nicht Geld bezahlen.
Nein, das wird einfach berechnet.
Und wer betreibt, wie finanziert sich diese technische Infrastruktur?
Es gibt so zwei Teile. Zum einen gibt es so ehrenamtlich diese Knoten betreiben, also das sind einfach Server. Meistens liegen die bei so großen Unternehmen wie Hetzner, was so ein bisschen ein Problem ist, weil es gibt zwar ganz viele Knotenbetreiber, aber ungefähr ein Drittel des kompletten Torverkehrs läuft über zwei französische und einen deutschen Provider, also Hetzner und zwei französische, weil da die Bandbreite am billigsten ist. Mhm. Das ist so ein bisschen so ein Problem. Und diese Technologie entwickelt wird von einer nicht kommerziellen Firma namens Tor Project Incorporated, die in den USA sitzt. Und die ist so ganz spannend, auch so ein bisschen widersprüchlich. Und der größte Widerspruch ist meiner Meinung nach, dass sie ja sie gelten als wahnsinniges Dissident, sowas wie so eine Mischung aus Amnesty International und Wikimedia. Und die finanzieren sich aber zum überwiegenden Teil aus Forschungstöpfen, also aus Fördertöpfen der US-Regierung. Also sie hatten 2015 war das letzte bekannt gewordene Budget, da hatten die 3,3 Millionen an Geld. Und davon kam ungefähr so ein Drittel vom Außenministerium, ein Drittel vom Verteidigungsministerium über so eine zwischengeschaltete Hochschule, die das weitergegeben hat. Und ein Drittel von Ready Free Asia, das ist so ein Auslandssender. Und das ist ein bisschen absurd, weil die ja quasi so als wichtigster Gegenspieler der NSA-Überwachung gelten. Und der Staat, der diese NSA-Überwachung beaufsichtigt, der finanziert gleichzeitig sozusagen das Gegentool.
Oder verschafft sich damit Zugang zu allen möglichen Leuten, die Interesse daran haben, illegal Waffen zu verkaufen. Könnte auch sein, oder? Oder ist es, weil es alles Open Source ist, total sicher, dass da niemand mithört?
Nee, das ist so ein bisschen eine Legende. Das ist auch so das gängigste Gegenargument. Ja, das ist ja Open Source und deswegen kann jeder reingucken. Das Problem an dieser Logik ist ja, dass einfach nicht jeder reingucken kann. Also ich weiß nicht, könntest du in die Tor-Software reingucken und sagen, da
Moment an der Stelle mal, in Zeile 23.417, genau. Da kommt mir aber was komisch vor. Nee,
genau,
ich nicht,
und es gab ja
nicht.
Vor ein paar Jahren, also gab es sozusagen so ein Ereignis, was alle geschockt hat. Da gab es, ich glaube, Heartbleed, das war so ein Bug. Mhm. Und das war so eine ganz wichtige Technologie, die Open Source war und wo alle sagten, ja, das ist Open Source und da kann jeder reingucken, da passiert nichts. Und da über Jahre lang war da eine massive Sicherheitslücke drin.
Gab es das nicht auch bei so ganz im Vergleich eher schlichten, so HTTPS und so?
Ja, genau. Also das funktioniert leider nicht so richtig, diese Logik. Und bei dieser Regierungsfinanzierung des Tor-Projekts, das muss nichts bedeuten. Also das ist ja einfach so, von irgendwas muss man ja leben. Und die Wikimedia-Stiftung...
Warum dann nicht auch von der NSA?
Genau, also die Wikimedia-Stiftung, die kriegt das hin, von Spenden zu leben. Ja. Und das kriegen aber ganz wenige hin. Und irgendwie, also wenn man jetzt nicht kommerziell ist und jetzt nicht Gelder von irgendwelchen Unternehmen oder Unternehmensstiftungen haben will, dann ist die staatliche Finanzierung vielleicht durchaus eine Option. Das Problem ist, dass es einfach so konzentriert ist.
Ja. Der nächste Song ist nicht aus deiner Liste. Wir spielen jetzt einfach mal hier was die Redaktion ausgesucht hat. So, gibt's nämlich auch noch. Ha, auch lange nicht gehört. Computerstart von Abwärts, die ganz, ganz, ganz weit vorne waren mit dem Song. Und schon, weiß ich nicht, wann es war, irgendwann in den frühen 80ern, glaube ich.
Genau, ja.
Darüber gesungen haben, dass wir im Computerstart leben. So. Und so sieht's ja langsam auch mal aus. Wir sind im Darknet, wir sind bei Stefan Mays Buch Darknet, Untertitel Waffen, Drogen, Whistleblower, wie die digitale Unterwelt funktioniert. Und einiges darüber, wie es funktioniert, haben wir euch schon erzählt. Jetzt waren wir beim Thema, du hast gesagt, ungefähr die Hälfte oder sogar zwei Drittel, glaube ich so, bei den Onion-Sites dreht sich tatsächlich um illegale Geschäfte. Bei den Drogen lasse ich einiges noch gelten. Ein bisschen anders sieht's ja aus, wenn wir zum Beispiel zum Thema Waffen kommen. Gab's ja auch einige spektakuläre Fälle von Leuten, die aufgeflogen sind, weil sie sich aus irgendeinem Wohnzimmer in Deutschland mal eben ein paar Waffen bestellt haben.
Genau, es gab einen spektakulären Fall, der sich dann als Ente herausgestellt hat. Also es gab ja dieses schreckliche Attentat in Paris und dann hatte die Bild-Zeitung so groß auf der Titelseite sozusagen die Frage gestellt, ja, hatte der
IS... Achso, das meine ich nicht. Nee, es gab ja ein paar echte Fälle.
Nee, genau, es gab halt den echten Fall, also dieser Münchner, dieser verrückte rechtsextreme Attentäter da, der hatte die Waffe im Darknet gekauft. Das ist tatsächlich ein Problem. Also das ist
kann man so sagen, ja.
Das ist ein Problem, genau. Aber also der Spiegel hatte das mal so ganz gut recherchiert und der meinte, der hat ein Jahr lang nach der Waffe gesucht. Also der hat 4-mal versucht, es zu kaufen, ist 4-mal auf die Nase gefallen. Und ich glaube, er hätte es auch ohne das Darknet wäre an eine Waffe gekommen. Es gab ja auch vorher durchaus Amokläufe von jungen Menschen, die irgendwie an Waffen gekommen sind. Aber das ist tatsächlich ein Problem. Also das ist nicht so einfach, an Waffen zu kommen wie an Drogen.
Hast du es versucht? Fürs Buch?
Nee, also erstmal Disclaimer, also wenn ich was Illegales gemacht hätte, würde ich es natürlich nicht sagen. Also ich bin ja nicht doof, aber ich habe tatsächlich...
Na, gibt es da nicht so eine journalistische Absicherung irgendwie, dass man, weiß ich nicht, sich da vorher vielleicht mit einem Anwalt bespricht oder so? Oder
ja, ich habe mich mit Betreibern von Marktplätzen unterhalten, die durchaus sehr offen waren. Ich habe mich mit Händlern unterhalten, ich habe mich auch mit Käufern von Drogen unterhalten. Ich habe nichts selber gemacht, weil ich mir dachte, das ist für meine journalistische Arbeit vielleicht ein bisschen gefährlich, weil ich bin dann vielleicht einfach erpressbar. Also wenn dann vielleicht doch ein Händler seine Listen mit Käufern quasi nicht vernichtet, sondern irgendwo lagert und dann kommt die Polizei vielleicht daran oder es kommen irgendwelche andere Leute daran, das war mir so ein bisschen zu heikel.
Wie läuft denn das überhaupt? Ich meine, das Problem, wenn ich aus Deutschland was illegal im Darknet kaufen will, habe ich doch einmal das Problem der Zulieferung. Also da reicht es ja auch nicht, wenn ich irgendwo ein Postfach habe oder so eine Postfach gibt es die noch?
Es gibt die Postboxen. Die sind eine ganz entscheidende Infrastruktur im Darknet-Handel.
Aber ist die nicht auch immer mit einer echten Adresse verkoppelt?
Läuft das mit oder ohne Postagent? Also es gibt so, also die Drogen, die werden einfach so in Maxi-Brief geschickt und mehrfach geruchssicher verpackt, sodass selbst Nasen von Spürhunden da nicht keine Chance haben. Und da gibt es Leute, die lassen sich das an die echte Adresse schicken, weil sie denken, also so, mir wird da jetzt schon nichts passieren. Dann gibt es so verschiedene Tricks,
wie dass man... Da ist ein Darknet-Stempel drauf.
Genau, wie dass man jetzt, sagen wir mal, irgendwo im Nachbar oder um die Ecke ist ein Haus und da steht eine Wohnung leer und da klebt man sozusagen so einen Namen dran und lässt es da hinschicken und angelt dann das Paket oder den Brief raus. Oder man kann im Darknet auch so gekaperte Postboxen kaufen. Und das scheint so ganz gut zu funktionieren. Also ich habe mich mal mit einem Freund von einem Freund unterhalten, der aus Großbritannien ist und der kauft sich so jeden Monat so regelmäßig so irgendwie so Pillen für die Partys. Und der meint, es kommt am nächsten Tag an. Also das ist teilweise so wahnsinnig professionell getaktet. Bei Waffen ist es deutlich schwieriger. Also weil Waffen kann man nicht einfach so in einem Maxi-Brief verschicken.
Kommt auf die Waffe drauf an, aber...
Genau, also da werden teilweise Einzelteile verschickt, teilweise auch mit sehr großer Kreativität. Also ein Staatsanwalt hatte mir gesagt, er hatte so einen Fall, da hat jemand Videorekorder verschickt und da waren Waffenteile eingebaut. Oder manchmal treffen sich auch die Leute. Also lange Rede, kurz Sinn, der Waffenhandel, das ist einfach nicht so ein gängiges, irgendwie, ja, ein Jugendlicher geht ins Internet und kauft sich jetzt mal ein Maschinengewehr, eine Kalaschnikow und legt dann irgendwie alle seine Mitschüler um. Also es gab mal den ganz witzigen Fall, da hatte der Fernsehmoderator Beckmann, wollte mal so zeigen, wie leicht man im Darknet eine Kalaschnikow kaufen kann und hat dann also 850 Euro überwiesen und hat natürlich nichts bekommen. Was ihm hoch anzurechnen ist, dass er den Beitrag nicht hat verschwinden lassen in den Archiven, sondern dass er sozusagen zu diesem Scheitern gestanden hat.
Da sind wir jetzt aber schon beim nächsten Thema, was anonymisiert sein muss, nämlich die Bezahlung. Also wenn der sagt, irgendwie, wenn du jetzt hast, der hat das überwiesen, grundsätzlich läuft das doch dann über anonymisierte Bitcoins.
Genau, oder? Das war jetzt so ein bisschen flapsig gesagt. Also es gibt so eine Art Leitwährung des Darknets, das sind Bitcoins. Und meiner Meinung nach ist das auch gerade der einzige Anwendungsfall, in dem Bitcoins wirklich irgendwie eine Relevanz haben. Und das kennt man ja vielleicht, das ist so eine Währung, die quasi so völlig losgelöst ist von so staatlichen Geldsystemen. Und da gibt es so eine große Datenbank, die heißt Blockchain, die sich permanent, also jeder, der sich quasi Bitcoins, die Technologie runterlädt, hat die Datenbank auf seinen eigenen Rechnern, die aktualisiert sich regelmäßig und es gibt so beteiligte Rechner, die dafür sorgen, dass gecheckt wird, ob quasi alles, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Und also darüber bezahlt man Sachen wie Drogen. Und die ist, anders als es oft heißt, nicht anonym. Also die ist pseudonym. Das heißt, ich habe sozusagen so eine Art Nummernkonto. Und man kann sich da relativ leicht aber de-anonymisieren. Weil oft kauft man solche Bitcoins über Marktplätze. Und auf diese Marktplätze muss man ja irgendwie Geld bekommen, einmalig. Und dann gibt es diese Verknüpfung zwischen der realen Identität und den Bitcoins. Mhm.
Und jetzt gibt es ja gerade im Bitcoin-Zusammenhang gibt es ja das Problem, auch wieder wir sind wieder in China, die irgendwie, glaube ich, diese komplette Server-Infrastruktur verboten haben, wenn ich es richtig verstanden habe. Also das Mining von Bitcoins, die Herstellung sozusagen, untersagt haben, was dann wieder auf diesen Markt sich umschlug und alles. Insgesamt erscheint mir das schon immer wie ein riesen Nerd-Spielplatz, wo man sich darüber freut, dass eine bestimmte Technologie funktioniert und nachgewiesen werden kann oder so. Wenn du jetzt ein halbes Jahr da im Darknet recherchiert hast, was triffst du da für Leute? Was sind das für Leute? Also du hast ja gesagt, hast dich mit mehreren unterhalten, gechattet nehme ich an oder gemailt oder so.
Also ich habe mich mit Leuten, die jetzt jenseits dieser Drogenmarktplätze, habe ich nicht so wahnsinnig viele aufgefunden. Also ich habe ich habe mich mit zwei Betreibern von Marktplätzen, die es auch nicht mehr gibt, und mit zwei Medikamentenhändlern unterhalten. Und ich hatte am Anfang, habe ich relativ viele angeschrieben, obwohl wissend, dass die Antwortwahrscheinlichkeit sehr niedrig wird. Und die mir geantwortet haben, haben mir aber mit einer sehr großen Offenheit und irgendwie auch einem sehr großen Interesse geantwortet, weil ich ihnen so klar gemacht habe, also ich bin Journalist, mich interessiert einfach immer die Gegenseite und wollt ihr mir nicht diese Fragen beantworten? Und die fand ich teilweise sehr, sehr überlegt und die haben sich sozusagen auch so zu moralischen Fragen geäußert, nach denen ich sie gefragt habe. Teilweise haben sie eingeräumt, dass es unmoralisch ist. Teilweise, also ein Betreiber von einem Marktplatz meinte dann, naja, Drogen ist ja irgendwie okay. Also wer Drogen haben will, sollte die auch haben können. Und er hatte auch so eine Sektion, wo man so gehackte Kreditkartendaten kaufen konnte. Und er meinte, also bei solchen Kreditkartenbetrug, das geht eigentlich immer zu Lasten der Banken. Die bezahlen das am Ende und Banken zu betrügen ist ja kein Verbrechen. Also ist eine spitze These, aber also ist jetzt durchaus diskussionsfähig. Nee,
gut, aber Moral ist ja immer eine sehr individuelle Geschichte insofern. Und dass jemand, der mit Drogen handelt, sowieso nochmal sich da eine eigene Form von Moral zurechtlegen muss, weil ansonsten könnte er das gar nicht machen, ist klar.
Das ist klar, aber mein Ansatz war, also ich meine, auch in der legalen Wirtschaft gibt es hochgradig unmoralische, klar. Also ich meine, mit einem Inhaber eines Zigarettenkonzerns würde ich vielleicht auch
Auch über 15% Zinsen auf dem Dispo irgendwie diskutieren, wo da die Moral ist. Aber
Und ansonsten habe ich halt so ein paar wenige, also quasi angetroffen, die das Darknet auf so eine politische Art nutzen. Also ich hatte mich mit dem IT-Kollektiv Systemli unterhalten, die so eine Darknet-Adresse als alternative Zugangstür haben. Ich hatte mich mit Indymedia unterhalten, allerdings nicht mit links unten, sondern es gibt so zwei deutschsprachige Indymedia-Kanäle, DE Indymedia und links unten. Und mit DE Indymedia hatte ich mich unterhalten und die haben mir so gesagt, naja, sie finden diese Technologie wahnsinnig spannend und wollen die auch so ein bisschen pushen. Und sie sehen so ein paar Vorteile, zum Beispiel werden so linke Projekte immer mal wieder, die werden so attackiert, also vermutlich sind das Nazis, die machen so Massenanfragen, um die lahmzulegen. Und das gab's auch und in der Zeit war dann trotzdem Indymedia über diese Darknet-Adresse aufrufbar.
Wir hören, Abwärts hattest du auch mitgebracht und jetzt hören wir einen Riesenhit, I Will Survive, Gloria Gaynor. Stefan May ist zu Gast im Studio und hat sein Buch übers Darknet mitgebracht, das auch Darknet heißt. Und den Untertitel trägt Waffen, Drogen, Whistleblower, wie die digitale Unterwelt funktioniert. Jetzt, eine Unterwelt gab es ja auch ohne Internet immer. Wie zugänglich die jetzt war und ist und so nochmal dahingestellt. Ich höre bei dir so ein bisschen durch, und das ist auch bei allen Leuten, mit denen ich mich bisher unterhalten habe, die sich ein bisschen länger damit und auseinandergesetzt haben mit diesen ganzen Onion-Seiten, dass sie sagen, vieles sieht so aus und gibt es dann aber gar nicht. Also du hast vorhin erzählt, wenn man dann versucht, eine Waffe zu kaufen, kriegt man sie gar nicht. Also nicht, dass ich das jetzt jemals jemandem empfehlen würde oder so. Ich habe dazu zwei Fragen. Das eine ist, wie hoch schätzt du den Anteil an Online-Kriminalität übers Darknet ein? Und fangen wir einfach damit mal an.
Also der ist ziemlich niedrig. Ich vermute, also es gibt keine Studie dazu oder mir ist zumindest keine bekannt. Ich vermute mal, dass über geschlossene Facebook-Gruppen und über WhatsApp mehr Waffen und Drogen gehandelt werden als über das komplette Darknet. Hm. Also weil ich glaube, Facebook hat 2 Milliarden User, WhatsApp hat 1 Milliarde User und beim Darknet, also es gibt ungefähr 50.000 Online-Adressen, das heißt ungefähr so viel, wie es .Berlin-Adressen gibt. Mhm. Und von denen haben ungefähr nur 4.000 tatsächlich Inhalte. Und man weiß nicht genau, wie viele Leute im Darknet unterwegs sind. Man kann aber sagen, wie viele Leute diese Tor-Software nutzen. Mhm. Das sind ungefähr 2 Millionen weltweit pro Tag, in Deutschland ungefähr 200.000. Und man kann nur so etwa abschätzen, wie viel davon nicht im normalen Internet unterwegs sind, per Tor-Browser, sondern im Darknet. Und das sind ungefähr so, also das sind maximal 70.000 pro Tag. Und das heißt, allein schon von der Nutzerzahl ist das irgendwie überhaupt nicht relevant. Und ich hatte mich auch mit einem Staatsanwalt unterhalten, der so spezialisiert ist auf Cyberkriminalität. Und der hat zu meiner Überraschung gesagt, also ich hatte erwartet, dass er so das Darknet dämonisiert, mhm. wie das gern so konservative Politiker machen. Er meinte, für mich ist das Darknet nur ein Kanal zum Vollführen krimineller Aktivitäten neben vielen anderen.
Aber es ist doch vorprogrammiert, dass das irgendwie mal kracht. Also so ein bisschen klingt ja oft bei Leuten, die das Darknet irgendwie so technisch natürlich faszinierend finden oder so. Und auch bei dir gerade, wenn du sagst, naja, aber in Wirklichkeit ist das alles nicht so wild. Und wenn da steht Auftragsmord, dann ach, da ist alles Quatsch. Und es sind nur so und so viel tausend Nutzer und bla. Aber das hat man über andere Internetbereiche ja auch mal gesagt. Und das kann sich natürlich in wenigen Jahren völlig ändern. Also ich mache mir immer so ein bisschen Sorgen bei diesen Technologien, wenn die im Moment in erster Linie für illegale Aktivitäten genutzt werden, dass das, wofür sie eigentlich gut genutzt werden könnten, dabei auf der Strecke bleibt, weil dass sich da zum Beispiel sowohl Geheimdienste als auch andere Behörden dann auch genauso für interessieren, wenn das ein Kanal für illegale Handlungen ist, liegt ja auf der Hand. Und wenn letzten Endes die Konsequenz ist, dass zum Beispiel Regierungen da einfach sagen, irgendwie gibt's bei uns nicht mehr, und da fallen mir auf Anhieb einige Regierungen ein, die so agieren könnten, dann ist das, wofür man es gut nutzen kann, eigentlich auch dahin?
Das stimmt schon. Also, aber ich muss sagen, ich mache mir sehr viel mehr darüber Gedanken, wie das normale Internet sich weiterentwickelt und die normale digitale Welt, dass ich irgendwie, also jedes Gegenmodell, was es da gibt, und Darknet ist gerade das Wichtigste, das heiße ich total willkommen. Also ich finde, also diese digitale Entwicklung, dass wir sozusagen alles, was wir tun, jede kleinste Lebensäußerung sich über Smartphones und so weiter in den Datenbanken von irgendwelchen großen Konzernen quasi widerspiegelt und auch von Geheimdiensten angezapft werden können, das finde ich wahnsinnig beängstigend. Und das einzige sozusagen beruhigende Gegenargument, was man haben kann, ist, dass man sagt, ja, wir leben ja in einer Demokratie und einem Rechtsstaat, und da, also was soll da schon passieren? Das sind alles irgendwie, auch die Geheimdienste sind ja sozusagen ans Grundgesetz gekoppelt. Aber gerade zeigt sich ja, dass so Sachen wie Menschenrechte und Rechtsstaat und Demokratie, dass die nicht unumkehrbar sind und dass sie nicht sozusagen selbstverständlich sind. Und
nee, sind sie nicht. Aber gleichzeitig, wenn du dann in einem Land lebst, wo du dich auf ein gewisses Level an Rechtsstaatlichkeit gar nicht mehr verlassen kannst, dann werden ja so eine Projekte wie Tor auch gleich ausgesperrt.
Ich glaube.
Also die Frage, finde ich, ist ja immer, verlässt du dich, also sind wir uns einig, dass dieses ganze Tracking und dass das quasi Unternehmen genau alles speichern können, wo ich mich gerade befinde, was ich tue und so weiter. So, da wünschte ich mir eher, dass das einfach, also ich weiß, wie utopisch das ist, weil gerade die Werbeindustrie und Facebook und so eine wahnsinnige Macht haben, aber da wünschte ich mir eher, dass das einfach unterbunden wird und nicht mehr zulässig ist, und zwar offiziell nicht mehr zulässig ist, wie sicher das dann auch wäre, als weil wir verlassen uns ja bei der Technologie dann einerseits auf, wie wir gehört haben, auf Gelder aus amerikanischen Geheimdiensten, die dann von irgendwelchen Leuten programmiert werden, von denen ich auch nicht weiß, nach welchen Maßstäben die eigentlich handeln oder so. Und ich weiß natürlich komplett, was du meinst, weil frag mich aber oft, ob das der bessere Weg ist, weil letzten Endes denen, die es helfen sollte, zum Beispiel unterdrückten Journalisten in bestimmten Ländern oder so, kann es dann oft gar nicht mehr helfen, wenn diese Services in dem Land gar nicht verfügbar sind. Aber in dem Land wäre es dann auch nicht verboten
zu tracken. Es gibt ja so eine große Diskussion darüber, beispielsweise, wie sicher Tor ist. Und das ist so ein bisschen, kann man so ein bisschen ähnlich argumentieren. Also man kann, Tor ist auch nicht komplett unzensierbar, aber Tor ist sowohl sicherer als auch schwerer zensierbar als jegliche andere Internettechnologie. Und ich würde auch nicht meine Hände ins Feuer dafür legen, dass Tor nicht getrackt wird und das Tor nicht, dass man nicht de-anonymisiert werden kann. Aber wenn ich jetzt mit meinem Internetbrowser auf die Seite des BKAs gehe, bin ich quasi nackt. Und wenn ich den Tor-Browser benutze, habe ich irgendwie so eine Tarnkappe dran, die mich irgendwie zumindest so ein bisschen unsichtbar macht und die es ein bisschen erschwert.
BKA ja auch ein falsches Beispiel ist, oder? Weil das BKA hat eine Website und die kann ich halt besuchen. Also gerade als Journalist, ist ja jetzt nichts.
Naja, es gab mal den Fall, also es wurde mal bekannt, dass das BKA, die haben in der linken Publikation einen Text platziert, sozusagen Interim und hieß die. Und die haben dann versucht, so ein bisschen diesen linken Pöbelsprech zu imitieren und haben gesagt, ja, und die gerade sogar das BKA weiß das ja besser. Und dann haben sie damit gerechnet, dass dann ganz viele Leute, die Interim lesen, auf die BKA-Seite gehen und haben das dann einfach getrackt. Mhm. Also das kommt durchaus vor.
Und das ist bei zum Beispiel, falls sich in Regierungen, in Parlamenten plötzlich die Sitze ein bisschen verschieben oder so, sind das natürlich schon Sachen, die uns interessieren sollten.
Genau, ich würde noch mal gerne auf die Frage zurückkommen. Also natürlich wäre es wünschenswert, wenn so problematische Entwicklungen politisch unterbunden werden, aber ich fürchte fast, das wird nicht passieren. Mhm. Und die einzig wirkliche Möglichkeit, den Missbrauch von Technologie zu unterbinden, ist zu verhindern, dass dieser Missbrauch möglich ist. Das ist eine traurige Erkenntnis, aber das ist einfach eine Erkenntnis, zu der ich gekommen bin. Und da ist Tor, so schwierig das ist und so schwierig es ist, weil es irgendwie Regierungsgelder sind.
Die müssen dann aber massentauglich sein. Also Tor ist halt nach wie vor trotzdem echt Nerdkram. Also ich habe das selber auch mir immer mal wieder angeguckt und so. Und ich finde es halt wahnsinnig langsam. Du musst dich einarbeiten in die Terminologie. Also wie redet man da miteinander? Das kenne ich alles noch von, frühen Newsgroups und so, diese Benimmregeln, dass man ein bisschen gucken muss, wie kommt man da rein, war bestimmt auch Teil deiner Arbeit, irgendwie sich da erstmal anzupassen.
Ja, das stimmt, aber da können wir nochmal auf die Drogen zurückkommen. Also dieses Tor-Project, die haben immer so ein bisschen Problem mit diesen Drogenmärkten und reden so ungern darüber, dass da was Illegales passiert. Aber ich bin der Meinung, Tor hat diesen Drogenmärkten wahnsinnig viel zu verdanken, weil die nämlich dafür sorgen, dass sich Leute mit dieser Technologie beschäftigen, die überhaupt nicht nerdy sind. Also ich hatte dieser Freund
oder
von einem Freund,
mit
dem ich mich unterhalten hatte, der sich dort Pillen kauft, der war null politisch, der wohl null nerdig und der hatte richtig viel Ahnung davon, was Tor ist, wie das funktioniert, wie man ein sicheres, temporäres Betriebssystem aufsetzen kann, wie man anonym Bitcoins kaufen kann.
Das ist jetzt natürlich eine echt ziemlich gewagte These, dass du sagst, jemand, der über Tor Drogen kauft, der informiert sich gleichzeitig auch ein bisschen technisch und wird dadurch ein bisschen technisch versierter. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Kausalkette ist, die wahnsinnig viel weiterhilft. Also, dass dem Tor-Projekt dann das wahrscheinlich nützt, da hast du natürlich recht.
Also genau, es ist zumindest der erste Ausweg, den die Tor-Software, der Tor-Gedanke sozusagen aus dieser reinen Nerd-Nische hat.
Was haben wir noch, was du ausgewählt hast? Wir sind Helden haben wir noch. Gibt's auch noch. Stefan May hat das Buch Darknet geschrieben. Waffen, Drogen, Whistleblower, wie die digitale Unterwelt funktioniert, erschienen bei CH Beck. Ihr könnt das kaufen, weil es ist schon raus. Ist ein Taschenbuch, kostet 14,95. Gibt's wahrscheinlich auch als E-Book, ne?
Gibt's als E-Book in allen möglichen
Varianten. Kann ich es anonym kaufen, per Bitcoin?
Weißt du nicht, ne?
Weiß ich nicht. Ja. So, jetzt weiß jeder, wenn ich das online bestelle, ach, guck mal, der interessiert sich fürs Darknet. Na, den gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Nein, ich scherze, ich übertreibe. Hast du es versucht?
Das über Bitcoins zu kaufen, anonym? Mhm. Ehrlich gesagt noch nicht, aber ist eine gute Idee.
Ist auf jeden Fall, ist wahrscheinlich eher PR-Gag oder so, keine Ahnung.
Genau.
Ihr könnt es ganz normal im Buchhandel erstehen und natürlich auch online kaufen.
Aber also wenn man das anonym kaufen will, kann man durchaus in den linken Buchladen seines Vertrauens, den es in jeder größeren Stadt gibt.
Und, ist ja auch anonym. Außer die haben eine Gesichtserkennungskamera.
Das stimmt.
Ich habe neulich gerade so ein neues Video gesehen, was angeblich chinesische Tracking-Systeme zeigt, was total crazy ist. Die wirklich so eine Straßenkreuzung und neben jedem Namen, neben jedem Autofahrer, Autofahrerin tauchen irgendwie Daten auf. Total crazy. Aber das ist ein Thema für eine andere Sendung, da können wir uns auch nochmal mit beschäftigen. Erstmal versuchen wir so ein bisschen in die Zukunft zu gucken. Ich glaube, das Darknet ist heiß umkämpft jetzt schon. Also ich gehe davon aus, dass Behörden da genauso vertreten sind und wahrscheinlich mit Fake-Sites und weiß ich nicht, vielleicht, du hast es angedeutet, kann auch sein, dass die genau darüber dann versuchen, Schadsoftware auf den Rechner der Nutzerinnen und Nutzer zu kriegen. Was glaubst du, wo das alles hingeht? Wie entwickelt sich das weiter in den nächsten Jahren?
Also ich hab mir Gedanken gemacht, wie es weitergehen könnte, und ich habe mir selber Gedanken gemacht, weil ich einfach keine Antwort gefunden hatte. Ich habe mich ein paar Mal so, als ich mit Aktivisten gesprochen habe, die auch gefragt, naja, hast du irgendeine Vision, wie das mit dem Darknet weitergehen könnte? Und irgendwie gab es da nicht so richtig was. Und dann habe ich mir überlegt, wie es weitergehen könnte, und habe da so vier Möglichkeiten gesehen. Die eine Möglichkeit ist, dass wir in 10 Jahren einfach nicht mehr über Online reden werden. Also das kann ja immer mal sein, dass einfach eine geile Technologie irgendwie untergeht. Also bei Flatter beispielsweise, diesem Mikrobezahlsystem, war es so. Dann gäbe es eine durchaus plausible Möglichkeit, dass das Darknet zwar irgendwie so nischig bleibt, also so nerdig bleibt, aber in gewissen Nischen wirklich eine große Bedeutung kommt. Zum Beispiel könnte es sein, dass der Drogenhandel quasi disruptiv wie der Onlinehandel komplett ins Darknet abwandert, oder dass ganz viele Medien diese Darknet-Postfächer haben und quasi Whistleblower genau wissen, ich gehe ins Darknet und da kann ich meine geheimen Dokumente abgeben. Dann gibt es durchaus auch die Möglichkeit, dass irgendwann Unternehmen entdecken, dass man im Darknet doch ganz gut Geld verdienen kann und quasi das Darknet insofern dann wie das Internet wird. Also weil man beispielsweise merkt, die Leute, die im Darknet unterwegs sind, die haben besonders viel Geld und sind besonders aufgeschlossen. Und es gibt so eine Art Vorteil des Darknets für Business, weil im Darknet ist es eigentlich verpönt, sich Plugins in den Browser zu packen. Das kann man zwar, aber das ist so ein bisschen schwierig, weil dann die ganze Anonymisierung für die Katze ist. Und das heißt, man kann sich auch keinen Adblocker reinpacken. Und die Verlage, die leiden ja total unter den Adblockern. Und gerade sieht so aus, als ob die den Kampf so ein bisschen für sich gewonnen haben, weil die schaffen das, ganz viel quasi Leute auszusperren.
Das finde ich super.
Die Adblocker haben.
Es wird aber nur noch im Darknet geworben. Das finde ich total super.
Genau, aber ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass irgendwann sozusagen die Adblocking-Seite auch technologisch aufrüstet und das wieder quasi so ein ungewisses Spiel ist. Und also das heißt, es könnte sein, dass das Darknet quasi eigentlich sozusagen seinen Reiz und seinen Wert verliert. Und die unwahrscheinlichste Möglichkeit ist, dass aus dem Darknet irgendwas ganz Großartiges entsteht. Also dass es zum einen tatsächlich technologisch sich so entwickelt, dass es überall auf der Welt möglich ist, über den Tor-Browser und über das Darknet aufs Internet zuzugreifen und dabei anonym zu sein. Und dass dann sich so eine ganz eigene inhaltliche Dynamik entwickelt, dass dann plötzlich sozusagen das zu so einer Art globalen Volkssport wird, wenn ich irgendwo in einem Unternehmen oder einer Behörde arbeite und da passieren irgendwelche Schweinereien, dass ich dann quasi Leaks davon ins Darknet packe und dass dann überall auf der Welt Leute anfangen, so Inhalte bereitzustellen. Sagen wir mal, dass eine Textilarbeiterin in Bangladesch einen Blog über ihre Arbeitsbedingungen macht und dann vielleicht ein prekär beschäftigter Postbote in Bautzen merkt, naja, vielleicht haben wir ja beide mehr gemeinsam, als uns trennt, weil wir beide jetzt nicht auf der Sonnenseite des Kapitalismus leben. Und also quasi, es könnte durchaus sein, dass sich dann dadurch sowas wie so eine globale Zivilgesellschaft entwickelt, die sich tatsächlich so fern von Schranken wie irgendwie Nationalitäten und Sprachen und Geschlechten und so weiter so zusammenfindet und aus dieser Welt wirklich was Besseres macht. Das ist eine sehr Hoffnung. Unwahrscheinliche Option, aber ich finde das Internet, also gerade in seiner jetzigen Form, wo irgendwie die halbe Infrastruktur 5 Unternehmen gehört und sozusagen ist ein Zugriff von Behörden und Konzernen auf Individuen gibt, wie es sie noch nie gab, ich finde es dermaßen dystopisch, dass ich mich einfach an jede kleine Hoffnung klammern will.
Wie aktiv sind denn Rechte eigentlich im Darknet?
Also ich habe zu meinen Recherchen relativ wenig gefunden. Es gab so ein ganz interessantes Forum, das hieß Deutschland im Deep Web. Das war in gewisser Weise ein anarchistisches Forum, also nicht so im politischen Sinne, sondern eher in dem Sinne, dass jeder machen konnte, was er wollte. Also man konnte über alles schreiben. Und da gab es auch so politische Threads und da gab es auch so Nazis. Also waren so zwei Nutzer, die waren ganz klar Nazis und haben irgendwie wollten einen davon überzeugen, dass Adolf Hitler doch irgendwie ein großer Mann war und haben irgendwie einen Brief an die weiße Rasse veröffentlicht. Und da fand ich aber interessant, dass es so wahnsinnig viel so Gegenrede und quasi Reaktionen darauf gab, dass eigentlich dieser Nazi sich blamiert hat. Und mittlerweile ist rausgekommen, dass einige von Leuten, die so im Darknet Geschäfte gemacht haben, also auch dieser Typ, der dem Münchner Attentäter seine Waffe verkauft hat, dass die auch Nazis sind und sich da auch darüber finanziert haben. Und ich habe jetzt aber nicht so wirklich wirkliche Nazi-Aktivitäten entdeckt. Aber es kann natürlich sein, dass es irgendwelche Foren gibt, die sich so gut verstecken, dass irgend so ein Journalistenhansel, der dann ein halbes Jahr recherchiert, die nicht findet.
Stefan, machst du irgendwie sowas? Gibt es Gelegenheit, mit dir darüber zu diskutieren? Machst du sowas wie eine Lesereise oder irgendwie sowas?
Ja, es gibt im November veranstaltet der CH Beck Verlag eine Buchvorstellung in der Bayerischen Staatsbibliothek in München. Und auch im November, ich glaube am 5.11., bin ich mir nicht sicher, gibt es im Urania auch einen Vortrag.
In der Urania hier in Berlin einfach mal den Rechner anschmeißen und nach dem Buch von Stefan May, der sich mit M-E-Y schreibt, suchen. Darknet heißt das Buch und dann findet man wahrscheinlich auf der Verlagsseite auch
die
Ankündigung. Stefan, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, es war mir eine Freude, hier zu sein.
Und die Insights, wie man so schön sagt.
Und ich freue mich, dass ihr alle meine Lieder gespielt habt, obwohl ich die Befürchtung hatte, dass die nicht fluxig genug sind.
Ach, fluxig. Flux FM ist immer im Wandel. Wir spielen hier alles. Bis nächstes Mal.
Tschüss.
Ciao.